Hallo und danke fürs Reinhören. Ich bin Felix Achberger und das ist eine Corona-Sonderinformation bei Donau 3FM zusammen mit unseren Freunden der Wirtschaftskanzlei Standort Ulm von Sonntag und Partner. Im Gespräch Frau Professor Dr. Ulrike Trägner und Nina Dert. Besonders im Gespräch und immer wieder gerade zu lesen ist ja derzeit das Thema Kurzarbeit. Frau Dr. Trägner, erstmal, was ist eigentlich Kurzarbeitergeld?
Unter Kurzarbeitergeld versteht man Leistungen, die die Bundesagentur für Arbeit Unternehmen gewährt. Es soll reagiert werden auf einen vorübergehenden Arbeitsausfall. Die Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, Personalkosten zu senken, ohne in die Situation zu geraten, Personal entlassen zu müssen. Letztlich dient also Kurzarbeitergeld dem Erhalt der Arbeitsplätze und der Kompensation von Verdiensteinbußen.
Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Aber wie hoch ist dieses Kurzarbeitergeld und wie lange wird es dann ausgezahlt?
Das Kurzarbeitergeld beträgt 60% des Nettoentgeltes, und zwar der Differenz, die zwischen Ist- und Sollentgelt geleistet wird. Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel 100% in Kurzarbeit geschickt wird, dann würde er noch 60% seines Nettoentgelts bekommen. Gut verdienende Arbeitnehmer, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, die liegt in der Arbeitslosenversicherung 2020 bei 6.900 Euro. Die erhalten Kurzarbeitergeld nur bis zu dieser Deckelung der Beitragsbemessungsgrenze. Also gewisse Lücken sind deshalb nicht auszuschließen.
Okay, und können eigentlich alle Unternehmen für ihre Mitarbeiter dieses Kurzarbeitergeld beantragen oder gibt es da Regelungen und Begrenzungen?
Ja, grundsätzlich können das alle Unternehmen tun, aber zwingende Voraussetzung ist, dass die Kurzarbeit auf einer rechtlichen Grundlage beruht. Das können Tarifverträge sein, das können Betriebsvereinbarungen sein, also Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat. Das kann auch eine Rechtsgrundlage im Arbeitsvertrag sein. Wir haben derzeit eine Reihe von Anfragen von Unternehmen, die haben keine Tarifbindung, die haben auch keinen Betriebsrat und haben keine Regelung im Arbeitsvertrag. Denen ist anzuraten, eine Nachtragsvereinbarung mit ihren Arbeitnehmern zu machen. Und da bin ich persönlich auch der Meinung, dass da alle Betriebsangehörigen solidarisch zusammenrücken sollten, um Kündigungen zu vermeiden. Und dann kann man auf Grundlage einer Nachtragsvereinbarung Kurzarbeit einführen. Wichtig ist, dass man eine angemessene Ankündigungsfrist wahrt. Da fragt man sich natürlich, was ist angemessen? Das sagt das Gesetz einem auch nicht. Das ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. In manchen Tarifverträgen liest man, man muss 3 Wochen vorher das ankündigen. In manchen Tarifverträgen liest man 5 Tage. Das ist aufgrund der sich überstürzenden Ereignisse aktuell nicht geklärt. Ich denke aber, dass hier auch eine kurze Ankündigungsfrist durchaus möglich sein müsste.
Okay. Und welche Voraussetzungen muss man da erfüllen? Weil es muss ja ein Arbeitsausfall vorliegen.
Genau. Der Arbeitsausfall muss erheblich sein und da haben wir ein brandneues Gesetz. Das ist Anfang der Woche jetzt gerade überarbeitet worden zum Kurzarbeitergeld. Es reicht, wenn 10% der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von Kurzarbeit, also von einem Arbeitsausfall betroffen sind und der Arbeitsausfall mehr als 10% des monatlichen Entgelts erfasst. Und wichtig ist, es muss ein unabwendbares Ereignis vorliegen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben muss, um Kurzarbeit zu vermeiden. Also man muss zunächst Arbeitszeitkonten abgebaut haben, Urlaub gewährt haben, natürlich unter Berücksichtigung der Belange der Arbeitnehmer und so weiter. Und erst wenn diese Mittel ausgeschöpft sind, kann man Kurzarbeitergeld beantragen.
Okay. Kommen wir rüber mal direkt zu Fragen unserer Hörer. Wir haben ja auch sehr viel Selbstständige bei uns, unterschiedliche Größen, was Betriebe angeht. Sind auch viele, die von so einem 2-3-Mann-Betrieb zum Beispiel unterwegs sind oder Menschen auch, die allein quasi an der Arbeitsfront sind. Zum Beispiel hat uns eine selbstständige Frau, die ist Friseurin, möchte jetzt nicht, dass man ihren Namen nennt, aber sie hat gesagt, sie ist Friseurin in einem Altersheim und sie darf jetzt also nicht mehr arbeiten. Sie möchte wissen, ob es da irgendwie was gibt, sowas Ähnliches wie Lohnfortzahlung für Selbstständige. Ähnliche Frage auch von einem Caterer, vom Herr von Schwaben, der aufgrund von Corona jetzt enorme Verdienstausfälle hat. Gibt es da Anspruch auf Geld, Frau Dert?
Also die Selbstständigen, die kleinen, mittleren Unternehmen und vor allem auch die Solo-Selbstständigen sind von der Krise momentan besonders hart betroffen. Die Aufträge brechen ein, die Kunden bleiben aus, die Verträge werden nicht durchgeführt. Da wird also eine ganz große Geldknappheit entstehen und die leider schlechte Nachricht ist, als Selbstständiger habe ich keine Möglichkeit, diese Lücke momentan zu decken. Die Bundesregierung arbeitet momentan dran, gerade für die Solo-Selbstständigen und für die kleinen Unternehmen schnell Hilfen zur Verfügung zu stellen. Da ist aber momentan noch nichts beschlossen. Mhm. Also es ist empfehlenswert, die Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums engmaschig anzugucken. Ja, was es momentan gibt, sind Kreditprogramme und auch Bürgschaften. Mittlere Unternehmen und auch größere Unternehmen kommen damit auch zurecht mit diesen Krediten. Aber gerade für kleine Unternehmer müssen diese Kredite ja irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Und wenn die Einnahmen einfach komplett da niederliegen, die nächsten Monate, wird das sehr schwierig. Finanzielle Hilfen werden beschlossen werden, da bin ich ziemlich sicher, aber momentan ist die Politik da einfach von der Dynamik der Ereignisse noch überfordert.
Okay.
Also engmaschig die Maßnahmen kontrollieren im Internet und dann sehr, sehr schnell handeln.
Aber wie ist das so Ihre Erfahrung? Haben Sie das so wie so eine Art Gespür, also wie da die Regierung jetzt vielleicht in nächster Zeit handeln wird?
Also es gibt ja vorangegangene Ereignisse, aus denen man so ein etwas ableiten kann, die Hochwasserkatastrophen. Ja, also da wurden ja dann auch Finanzhilfen sehr schnell zur Verfügung gestellt. Es wird auch schon gefordert, es wird auch schon dran gebastelt. Wir können nur heute noch nichts verkünden. Was es schon gibt, sind Rückstellungen von Steuern. Also wenn jetzt Steuern gezahlt werden müssen, können die erstmal gestundet werden, um die Liquidität den Unternehmen zu belassen. Was es schon gibt, sind die Kreditprogramme und die Bürgschaften. Da sollte man sehr schnell die Hausbank ansprechen. Und was in den nächsten Tagen sicherlich kommen wird, sind direkte Geldzuwendungen für kleine Unternehmen und für Solo-Selbstständige, die dann auch wirklich nicht zurückzuzahlen sind. Das wird kommen, es ist eine Frage der Zeit.
Also es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.
Genau. Was ich auch noch kurz berichten kann, was schon umgesetzt wird in eine gesetzliche Maßnahme, die Insolvenzantragspflicht, die ja 3 Wochen beträgt, ist ausgesetzt momentan. Da gibt es schon einen Gesetzentwurf. Das heißt, wenn man aufgrund der Corona-Krise Insolvenz anmelden muss, ist man jetzt erstmal bis September auf der sicheren Seite. Man hat also nicht diese 3 Wochen Frist.
Sehr gut. Es gibt dann tatsächlich Licht am Ende des Tunnels, aber Frau Dr. Teigner, gibt es denn irgendeine Möglichkeit für Selbstständige, das Geld da zu kompensieren und was zu bekommen?
Ja, es gibt eine kleine Ausnahme. Selbstständige haben ja, wenn sie erkrankt sind, grundsätzlich keinen Anspruch auf Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Mhm. Der anspruchsberechtigte Personenkreis sind nur Arbeitnehmer, also Arbeiter, Angestellte, Auszubildende. Aber wenn ein Selbstständiger selbst erkrankt ist oder krankheitsverdächtig ist oder ein sogenannter Ausscheider ist, dann kann ihm unter Umständen die Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit zum Beispiel vom Gesundheitsamt untersagt werden. Und in diesen Fällen kann der Selbstständige nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes einen Anspruch auf Entschädigung seines Verdienstausfalles geltend machen und bekommt dann eine Kompensation.
Okay, und zum Schluss eben noch diese Frage, die uns ganz oft erreicht. Darf man denn jetzt tatsächlich überall nach seinem Gesundheitszustand befragt werden? Also egal jetzt, ob als Arbeitnehmer, Besucher oder Gast, muss ich da tatsächlich immer Auskunft über meinen derzeitigen Gesundheitszustand geben?
Ja, zu dieser Frage sprechen Sie ein weiteres hochinteressantes Thema an, und zwar die vielen Rechtsfragen, die sich um die neue Datenschutzgrundverordnung ranken. Da gibt es eine erste Stellungnahme der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz, und da kann man als grobe Marschrichtung Folgendes sagen: Es ist den Arbeitgebern eingeräumt worden, das Recht, ihre Arbeitnehmer zu fragen, ob sie in einem Risikogebiet sich aufgehalten haben oder Kontakt zu einem Infizierten hatten. Aber sie dürfen den Arbeitnehmer nicht weiterfragen, also zum Beispiel, wie geht es ihnen? Das heißt, weitere konkrete Gesundheitsdaten erheben. Was sicher auch nicht zulässig ist, ist ein sogenanntes Fiebermessen an Werkstoren oder am Eingang vom Büro. Denn diese Daten wären ja gar nicht geeignet, um festzustellen, hat jemand Corona oder hat er eine andere Erkrankung. Aber es bleibt das Recht zu fragen, waren sie in Kontakt mit einem Infizierten oder in einem Risikogebiet. Und da gibt es nach meiner Einschätzung auch eine Auskunftspflicht des Arbeitnehmers.
Vielen Dank erstmal, Frau Dert und Frau Trägner. Das war eine Corona-Sonderinformation bei Donau 3FM zusammen mit unseren Freunden der Wirtschaftskanzlei Standort Ulm Sonntag und Partner. Im Gespräch waren Frau Prof. Dr. Ulrike Trägner und Nina Dert.